Humanisten nennt er Käferköpfige, die tote Mücken mit einem Sieb fangen, die sich bei allen Schlachten beiseite stellen, als müssten sie sich Hände und Mäulchen waschen. Ihnen fehlt das Gottgroße, sie sind nicht bestirnt mit Worten. Feridun Samuglu lässt das Martin Luther sagen. Evangelio, so heißt sein Luther-Roman, der uns den ganzen Furor des mutigen Gottesstreiters zeigt. Feridun Samuglu ist bei uns. Martin Luther hat ja an vielen Fronten gekämpft. Können Sie seine Aufregung, mit der er in Ihrem Roman über die Humanisten und Erasmus von Rotterdam herfällt, verstehen?
Ja, wenn ich Martin Luther als einen frommen Mann ernst nehme. Das muss man, glaube ich. Es wird immer wieder der Fehler getan, ihn zu verdammen, zu verteufeln oder aber auch ihn zu heiligen. Er war auch der Meinung, dass man, wie die Humanisten es gesagt haben, zu den Quellen zurückgeht. Nur, was meinten die Humanisten? Sie meinten zurück zu den guten Quellen der Antike. Für Martin Luther waren die Griechen und waren die Römer Götzenanbeter. Der Herr lässt sozusagen alle Götzentempel bersten. Wir müssen in seinen Worten bleiben, um zu verstehen, seinen Furor und, es geht ja noch weiter, um seinen schäumenden Hass wider jene, die zwar die alten Quellen forschen wollen, aber für die es nicht unbedingt wichtig ist, die Majestät Gottes zu berücksichtigen.
In Ihrem Roman geht es um dieses Große, um das Gottgroße, um den Glutkern des Glaubens. Da müssen wir versuchen, das scheint uns heute fremd, uns da irgendwie dem anzunähern, uns da hineinzuversetzen. Was ist denn der Glutkern des Glaubens?
Alles, was aus der Tiefe Gottes kommt, herabkommt zu uns, ist ja unglaublich. Das muss man sich mal vorstellen. Das bleibt auch eine Glaubenssache. Man spricht von den Heiligen Schriften. Man spricht davon, dass Gott Gesandte geschickt hat. Man spricht sozusagen von einem Schöpfer, der spricht. In Worten, die die Menschen verstehen, die manchmal auch rätselhaft bleiben, auch wenn Luther vom hellen Gotteswort gesprochen hat. Aber dieses ungeheuerliche Moment, dass sich Gottes Wort verdolmetscht, das Wort auch Fleisch wird, das ungeheuerliche Moment der Fleischwerdung des Hirns, das sind ja des Herrn, das sind ja alles Momente, die wir heute auch nicht verstehen, aber wir glauben daran. Darauf weist er hin und das ist für mich, glaube ich, der Glutkern. Man kann in Worten versuchen, das wiederzugeben, aber man spricht ja von unten nach oben. Und in den Heiligen Schriften ist von den Worten die Rede, die aus der Tiefe Gottes herabkommen.
Dahinter steckt ja auch eine eigene Poetologie. Das Wort ist für uns heute Werkzeug, Metapher, hat was Symbolisches. Für Katholiken ist das was anderes. Am Anfang war das Wort ist Fleisch geworden. Also das Wort ist Blut und Knochen und viel mehr als eine Metapher. Unterschätzen wir das Wort, wenn wir es so in die Metaphern-Ecke stecken?
Ich glaube schon, dass wir heute das Verständnis vergötzen. Also wir verknappen die Worte, wir brechen sie herunter, wir verschludern die Sprache. Und es geht die ganze Zeit nur darum, sich verständlich zu machen, es so herunterzubrechen, dass der andere das ums Verrecken verstehen soll. Es gibt aber eine Macht, die dem Menschen überragt. Es kommt ganz darauf an, ob man jetzt im Alltag mal Brötchen holen geht zum Bäcker oder ob man zum Gottesdienst geht und dort aber schon diese Heiligkeit anerkennt. Und in Anerkennung der Heiligkeit sagt man ja auch Ja zu Dingen, die mit Worten nicht wiederzugeben sind. Ich glaube, es gibt auch moderne Sprachwissenschaftler, es gibt wunderbare Experten, die auch darauf verwiesen haben, dass das Wort ja eigentlich als Reittier taugt, aber man wirklich, um im Ozean des Wissens zu schwimmen, absteigen muss. Das sind alles Bilder. Nicht umsonst sind in den Heiligen Schriften Gleichnisse geprägt worden. Es kommt eben auch noch dazu, dass wir eher erzogen werden, das Mediale, das Akademische Wort zu sprechen, und weniger das herrliche, gleichnishafte Deutsch.
Oder vielleicht ein bisschen mehr, ja, auch mal einen wollüstigen Umgang mit den Worten zu begreifen. Die katholische Kirche macht das in der Wandlung da. Sie hebt eine blasse Oblate in die Luft und ruft aus, das ist das Fleisch Christi. Andere sagen, ja, das ist doch Quatsch. Also das kann ja heute keiner mehr glauben, so ein Blödsinn. Aber ist kein Quatsch, oder?
Was man heute als Quatsch erklärt, man sollte die Mütze nicht nach dem Winde rücken. Man kann es auch jetzt vom Glauben trennen und sagen, es sind viele Menschen, die sich im Eskapismus üben, weil ihnen Lärm und Lautheit einfach zuwider ist, völlig zu Recht zuwider. Man könnte auch sagen, die Abwendung von dem Banalen, von dem, was uns zur Banalität erzieht, kann doch nicht falsch sein. Insofern bin ich ein großer Freund des Mysteriums und ein großer Freund einer Heiligkeit, die manchmal, nicht manchmal, die immer wehtut. Immer wehtut, denn wir sprechen schließlich davon, dass man die Erlösung nicht zum Discountpreis haben kann.
1521 spielt Ihr Roman. Sie schreiben über eine irrsinnige Zeit. Aber macht das nicht auch gerade den Roman aktuell? Denn ein gewisser Irrsinn scheint gerade in der Welt eine Wiederauferstehung zu feiern. Was Menschen möglich ist, das zeigen Sie auch in Ihrem Roman auf, in aller Grobheit, in aller Derbheit, mit all den Abgründen, die wir uns im behüteten Deutschland heute kaum vorstellen können. Aber ist das alles so weit weg, also 500 Jahre weit weg?
Gott sei Dank leben wir in diesem gesegneten Land. Gott schütze Deutschland, sage ich wirklich aufrichtig. Nur hier in Deutschland hat man jahrhundertelange um diese Freiheiten gekämpft. Wir brauchen ja nur die Zeitung aufzuschlagen, den Fernseher einzuschalten und schon sehen wir entsetzliche Bilder von islamistischen Mordbrennern, die töten, hinrichten, die wirklich jegliche Menschlichkeit verloren haben, jegliche Würde und jegliche Gottesliebe, dass sie auch noch die Gräueltat filmen. Ich finde keine Worte für meine Verachtung. Es gilt, an Gott zu glauben und es gilt, mit diesen Irrsinnigen, mit diesen Mordbrennern, mit diesen Islamisten wirklich keine Geschäfte zu machen. Denn es sind diabolische Prediger. Achtet nicht auf die Worte, achtet auf die Taten.
Nun werden Sie mit Ihrem Lutherroman sicher im Lutherjahr auch auf offene evangelische Ohren zunächst einmal stoßen, also auf Kirchentag oder auch Podien gefragt sein. Und dann kommen Sie mit diesem ambivalenten Luther, mit Satan, den Hexen, dem wütenden Luther, der gar nicht zu bändigen ist in Ihrem Roman. Nicht, dass Sie da zum Spielverderber werden.
Ich glaube schon, dass ich zum Spielverderber werde. Ich sehe die Tendenz der, jetzt kommt ein Wort, der Verscherzartikelung von Martin Luther. Nichts dagegen einzuwenden, wenn man Souvenirs kauft. Nichts gegen Luthersocken oder Lutherbackformen. Nein, kann man alles machen. Nur, was mir also seltsam erscheint, ist, dass man aus Luther ein feistes Mönchlein in seinem Kräutergarten macht. Das ist doch zu wenig. Hauptsache sagt man sich, alle können mitgehen. Hauptsache wir sind Harmoniehasen. Das, was Luther eigentlich zu eigen ist, das wollen wir mal wegschieben. Dann gibt es aber auch noch, besonders von amerikanischer Seite, den evangelikalen Furor. Sinn der Sache ist es nicht, sich auf Luthers Unversöhnlichkeit so zu besinnen, dass man die Welt vor lauter Feinden nicht mehr sieht. Also, ich bin wirklich eingeladen zu solchen Veranstaltungen. Ich will das Christliche würdigen, darum geht es mir. Ich will aber doch dann darauf hinweisen, dass wahrscheinlich für einige harmonisierende Menschen dort dieses Buch geradezu ketzerisch ist. Es ist ein ketzerisches Buch über einen Ketzer.
Es ist aber auch ein Buch über die Macht der Sprache. Man kann gar nicht aufhören zu lesen, weil es klingt, die Kraft und Energie der Sprache klingt einem in den Ohren. Am besten, dieses Buch empfiehlt es sich am besten laut zu lesen, jemandem vorzulesen, dann wird einem noch viel deutlicher, was Sprache kann und wie Sprache klingen kann und klingen muss. Eine abschließende Frage habe ich noch. Sie glauben an Gott, das haben Sie jetzt mehrfach schon gesagt. Sie sind Muslim. Wer ist denn für Sie Jesus?
Er ist für mich der Heiland. Er ist mein Messias. Ich war mal auf einem christlichen Friedhof in Salzburg und da stand auf den alten Gräbern: hier ruht, und dann Name, Vorname, und darunter stand: wartet auf die Auferstehung. Ich bekomme immer noch Gänsehaut darüber, wenn ich daran denke. Es gibt für mich keinen Zweifel, dass Jesus einer der schönsten Menschen war, die auf dieser Welt gewandelt sind. Geheiligt sei sein Name. Ich bin einer, der das Vaterunser sehr gerne und sehr oft spricht. Sein Reich wird kommen. Daran glaube ich.
Vielen Dank, Feridun Saimoglu. Evangelio, so heißt sein Luther-Roman. Hier wird Luther lebendig in seiner ganzen Ambivalenz mit Haut und Haaren und Blut und Knochen. Wenn Sie Luther kennenlernen wollen, dann lesen Sie unbedingt dieses Buch. Es ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Das Buch hat 350 Seiten, kostet 22 Euro. Dankeschön.
Danke auch.